Hammer Brooklyn soll so dieses pulsierende Herz sein für dieses Areal, für diesen Bereich, wo dann ganz viele Startups aus unterschiedlichen Bereichen, Forschungseinrichtungen und zusammenkommen sollen, um eben in diesem Bereich zu forschen, sich zu präsentieren, auszustellen, zu arbeiten. Das soll wirklich so ein Campus werden, der richtig lebendig sein soll und der als Leuchtturmprojekt weit über Hamburg hinaus dann eben auch seine Strahlkraft erzeugen soll.
Make it real, der Immobilienpodcast. Wir stellen hier außergewöhnliche Immobilienprojekte vor, die eine eigene Strahlkraft besitzen und so besonders in sich sind. Ob Neubauprojekte oder Revitalisierung, Wohnimmobilie, Gewerbe, Hotel, Retail oder Logistik, wie auch Vorhaben von ganzen Städten und Gebieten, die einen großen Impact, eine gewaltige Wirkung auf unser Leben haben und unseren Städten ein neues Gesicht schenken. Gastgeber sind Alexander Schmid, Gründer der Real Estate Lounge, eines der größten Netzwerke der Immobilienbranche, und Felix Hild, Gründer von Brand Estates, die bekannt sind für maßgeschneidertes Marketing für Neubauprojekte und Immobilienunternehmen. Willkommen bei Make It Real, dem Immobilienpodcast über Ideen und Projekte und deren Entwickler, Visionäre, die unsere Städte verändern. Folge diesem Podcast für alles rund um das Thema Immobilie. Heute mit Herrn Jörn Hatzig von Spine Architects, wenn man das so sagen darf, die Haus- und Hofarchitekten für Art Invest, die, wenn es um besondere Projekte geht, innovative Konzepte umsetzen. Herr Hatzig ist außerdem Lehrbeauftragter der Fachhochschule Münster und setzt insbesondere nachhaltige Projekte um, wie auch ein außergewöhnliches Projekt, über das wir heute sprechen werden, der Treetop Tower, ein 14-stöckiges Holzhochhaus in dem sogenannten Hammer Brooklyn. Ein Quartier, ein Ensemble, das Hamburger Startups ein Zuhause geben wird. Make it real, heute mit Jörn Hatzig und dem Treetop Tower in Hammer Brooklyn. Viel Spaß.
Jörn, willkommen bei uns. Super, dass du da bist. Ich würde sagen, wir starten gleich mit der ersten Frage. Und zwar, zwei meiner Kollegen starten ihren Podcast immer mit der Frage: Wie bist du zu dem Mensch geworden, der du bist? So tief würde ich jetzt gar nicht irgendwie einsteigen wollen. Aber ich würde schon gerne wissen, wie ist deine Firma, dein Büro gestartet? Wie bist du gestartet? Hattest du gleich das erste große Projekt oder bist du mit einem Laptop auf dem Schoß gestartet? Wie ist das? Wie ist deine Firma zu dem geworden, die sie jetzt ist?
Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und bei euch Rede und Antwort stehen darf, was unser Büro angeht. Wie bin ich zu dem geworden oder wie ist das Büro zu dem geworden, wo wir jetzt sind? 2002, die Zeiten in Hamburg waren schlecht, was das Bauen anging. Es gab fast keine Kräne in der Stadt, die man sehen konnte. Mein Büro-Mitgründer, Herr Neil Winstanley, und ich haben in einem sehr renommierten deutsch-englischen Büro gearbeitet und haben dann für uns entschieden gehabt im Jahr 2002, die Zeiten sind jetzt so, wie sie sind. Wir sehen in diesem Büro nicht wirklich Perspektiven für uns und wir wagen es jetzt einfach und gründen unser eigenes Büro. Ohne Aufträge, fremd in einer neuen Stadt, ist es immer schwierig. Das heißt, wir starteten an meinem kleinen Küchentisch in meiner kleinen Einzimmerwohnung. Der Tisch ist circa 70 auf 70 Zentimeter groß gewesen. Die Wohnung war auch nicht gerade sehr groß. Und einen richtigen Laptop gab es damals auch noch nicht. Es war schon eher ein Computer und das Skizzenheft. So sind wir gestartet, haben dann erste kleine Projekte gemacht, haben dann auch einen internationalen Wettbewerb gewonnen, der leider nicht realisiert wurde. Aber das war so der erste Start, dass wir ein bisschen Aufmerksamkeit in Hamburg bekommen haben, dass wir uns dann entsprechend weiterentwickelt haben, ein erstes Projekt im Hamburger Schanzenviertel realisiert haben, eine Aufstockung. Und so ging es dann weiter. Wir haben fürs Fernsehen gearbeitet, als Ghost-Architekten für eine sehr erfolgreiche Serie im Vorabendprogramm.
Was heißt denn Ghost-Architekt?
Ghost-Architekt heißt, ich kann ja den Namen der Sendung sagen, weil die läuft jetzt auch nicht mehr, aber die Sendung kennt ihr vielleicht auch, Einsatz in vier Wänden, vielleicht ja. Ist euch die bekannt. Ah. Und die Moderatorin, die quasi das ganze Projekt immer begleitet hat, kam immer nur am Ende der Filmaufnahmen quasi in die Wohnung oder in das Zimmer. Alles andere im Vorwege, die Planung, den Einkauf, die Logistik, die Betreuung der Handwerker, das waren alles wir.
Okay.
Und das heißt, Frau Wittler hat dann quasi vorne
Tine Wittler hat dann vorne gestanden
und hat quasi alle in den Arm genommen, die waren immer ganz begeistert und wir kamen für 2 Sekunden im Abspann vor mit unserem Büronamen. Hat keiner interessiert, hat keiner gesehen, aber wir waren da sehr erfolgreich über Jahre, das war so unser Income über mehrere Jahre. Also wir haben knapp 300 Zimmer, halbe Wohnungen quasi umgestaltet, neu gemacht. Sehr viele Tränen, Freudentränen und solche Sachen gab es. Und dann wurde dieses Format ja ein bisschen vergrößert. Und dann waren es ja zum Schluss ganze Häuser, die wir umgeplant haben. Wirklich komplett entkernt mit Bauantrag und dann Kamera rein, Handwerker rein und dann innerhalb von mehreren Wochen volle Pulle. Und das waren dann auch 25 Häuser. Und das war über mehrere Jahre so unser Haupteinkommen. Aber das große Problem war, wir waren dann ein bisschen so verschrien als... Ja, die machen so ein bisschen Innenarchitektur.
Ja, ja.
Und dann wieder den Weg zurückzufinden zur Architektur, das war enorm schwierig, sich eben auch als in Anführungsstrichen richtigen Architekten dann wieder präsentieren zu können und zu dürfen. Also das war das, damit haben wir viel Geld verdient. Dann gab es einen gewonnenen Wettbewerb in der Hafen City, vis-à-vis zur Elbphilharmonie. Und so entwickelte sich das weiter, von meinem kleinen Küchentisch zu jetzt aktuell insgesamt 28 Architekten. 24 in unserem Hamburger Hauptsitz und 4 in unserer Kölner Dependance, die wir seit 2 Jahren dort am Start haben.
Und kann man das so sagen, Haus- und Hofarchitekt von Art Invest?
Vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil Art Invest ja sehr viele Projekte in Hamburg, deutschlandweit, europaweit macht. Aber wir haben zumindest uns dort sehr gut etabliert und haben jetzt das 3. Projekt für die am Start. Über den Treetop Tower werden wir ja gleich reden. Von daher würde ich sagen, haben wir bisher einen guten Job gemacht und sind dort, glaube ich, auch ganz gut gesetzt, was auch zukünftige Projekte angeht.
Ja, und wir haben uns gerade erst kennengelernt. Ich bin ein bisschen über deinen Namen gestolpert. Er wird J-O-R-N geschrieben. Woher kommst du? Bist du irgendwie aus Norwegen oder so?
Also man spricht das schon Jörn aus und das ist der Name, den meine Eltern mir gegeben haben. Aber ich habe sehr viele Freunde
mit Ö, genau.
Klassisch in Deutsch mit Ö, aber ich habe sehr viele Freunde in den skandinavischen Ländern und die kennen ja bekanntermaßen das Ö nicht und die kenne ich schon so lange, da haben wir uns doch Briefe geschrieben und die haben immer auf dem Briefumschlag J-O-R-N geschrieben. Ich fand das, sah so charmant aus und ich habe es übernommen und es ist ein, wenn ich so sagen darf, ein perfekter Marketing-Gag, weil mich alle drauf ansprechen und die Visitenkarte dadurch vielleicht ein bisschen mehr im Gedächtnis bleibt. Von daher, Jörn ist richtig und alles fein, aber es begleitet mich seit 20 Jahren und das ist kein schlechter Einstieg in ein Gespräch.
Du bist ja praktisch wie Le Corbusier, der ja auch nicht so hieß eigentlich. Ja? Du bist praktisch Le Corbusier aus Hamburg.
Ah, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Aber man muss auch ein bisschen mit dem Humor, der Humor darf nicht ganz verloren gehen.
Ja, vielleicht soll ich mir auch ein Accent de Gue auf das E machen. Felix.
Okay. Zum Beispiel.
Jörn, lass uns über das Projekt sprechen. Ich gebe dir jetzt einfach mal kurz, ich überlasse dir mal schnell das Mikro, dass du einfach mal aus deiner Sicht so irgendwie uns kurz abholst, was dieses Projekt, diese Merkmale sind. Also es ist ein Holzbau in 14 Geschossen und da gibt es ja einige Herausforderungen wie Statik, Brandschutz und so weiter. Erzähl einfach mal drauf los.
Also zum einen, die 14 Geschosse waren bisher immer noch gesetzt. Wir haben es jetzt noch mal ein bisschen optimiert. Wir sind ein bisschen höher. Wir haben die Geschossigkeiten etwas reduziert, um einfach jetzt noch mal 2 Geschosse zusätzlich on top zu packen. Also das ist das eine. Und das andere ist, dieser Treetop Tower ist ja Teil des Digital Campus dort an dem Großmarkt Hammer Brooklyn, was ja so wirklich eine große Strahlkraft über Hamburg hinaus haben soll, weil eben alles, was mit Digitalisierung, Startups, andere Themen, Entwickler und Forschungseinrichtungen sollen in diesem sehr großen Ensemble, was dort realisiert werden wird von Art Invest, ab dem Jahr 2026 zu Hause sein. Wir haben dort ein Gebäude bisher für Art Invest realisiert und sind jetzt dabei, diesen Treetop Tower weiterzuentwickeln und haben vor, gemäß Terminplan im September den Bauantrag einzureichen. Wenn man jetzt ein bisschen auf die Konstruktion eingeht, ich würde einfach ein bisschen weiterreden, ansonsten
ja, ihr gerne, kommt dazwischen. Ja. Also ich finde das einfach das Interessante. Ich weiß noch, zur IBA 2013 wurde der sogenannte Woodcube gebaut. Das ist, glaube ich, ein fünfstöckiges Gebäude, ein Holzbau, auch mit Kern aus Beton in der Mitte. Aber das war damals eine absolute Innovation und alle haben gesagt, wie geht das? Wie kann man ein mehrstöckiges Holzhaus bauen? Und jetzt kommt ihr und sagt, okay, wir machen 14-stöckig. Nee, wir machen nicht nur 14, sondern wir machen auch noch zwei obendrauf. Es werden doch 16 Stockwerke werden. Wie funktioniert das in der Statik etc.?
Also wir haben ja uns schon beschäftigen uns seit über 12 Jahren mit dem Bauen mit Holz. Da waren wir, glaube ich, damals mit Exoten hier noch in Hamburg, haben uns da einen sehr guten Namen gemacht und letztendlich ist das Bauen mit Holz auch nicht wirklich etwas anderes als Bauen mit Beton. Ne? Du brauchst eine gewisse Statik und du brauchst eine gewisse Dimensionierung der Stützen, der Decken, damit dieses Gebäude steht. Wir haben in diesem Fall ein Hochhaus, dementsprechend brauchen wir halt einfach einen Stahlbetonkern, der das ganze Gebäude in sich aussteift und der den Mitarbeiter oder der den Menschen, die dort arbeiten oder zu Besuch sind, eben auch die Möglichkeit eines, was wir nicht hoffen wollen, eines Entflüchten ermöglicht, sollte es zu einem Brandfall kommen. Das heißt, wir haben diesen aussteifenden Kern und wir haben Holzmassivdecken. In diesem Fall sind das Deckenstärken von 22 Zentimetern.
Okay.
Und wir haben tragende Fassadenstützen in Holz, die nicht verkleidet sind, die einen Querschnitt haben von 40 auf 40 Zentimetern. Klingt erstmal sehr massiv, aber es ist der Gesamteindruck, wenn man die Etage betritt, komme ich aus meinem Stahlbetonkern und ich bin in einer Fläche. Ich habe sichtbare Unterdecken in Holz, also das Holz ist sichtbar und die Stützen sind, das Holz ist sichtbar. Es muss nicht verkleidet werden mit Gipskarton oder ähnlichen Sachen, sondern wir haben es geschafft, so viel Holz wie möglich in dieses Gebäude oder ja, unterzubringen, damit zu bauen und so wenig Stahlbeton wie nötig.
Das muss ja dann, also die Geschossdecken und auch die Stützen, tragende Konstruktion, muss ja alles ein F90 vermutlich sein oder sogar F120. Oder?
F120 in diesem Fall.
Ja, und das heißt, das Holz brennt ab und hat dann über die Kohle oder die dann da entsteht, den auch einen natürlichen Brandschutz. Und das habt ihr alles mit diesen Deckenstärken hinbekommen praktisch. Da gibt es keine zusätzlichen Maßnahmen.
Wir haben die Auflage, eine Sprinklerung einzubauen.
Ah, okay. Also alles voll gesprinklert.
Voll gesprinklert. Okay. Das ist der Deal. Was heißt der Deal? Das ist die Abstimmung mit Feuerwehr, Brandschutz, 16 Stockwerke, viele Menschen, die dort arbeiten. F120 haben wir erreicht mit dem Holz. Also das schafft man schon. Aber das alles nur in Kombination mit der Sprinklerung. Von der Sprinklerung sind wir von Anfang an ausgegangen, haben entsprechend auch Sprinklertank und so vorgerüstet. Da gibt es ein bisschen was in der Erde ist, Rückverankerung. Wir bauen ja mitten an der Wasserkante, an dem Überflutungsbereich, Rückverankerung der Deichmauer in Kombination mit unserer Tiefgründung. Das ist schon eine gewisse Herausforderung, aber das haben wir jetzt alles soweit abgestimmt. Und wie gesagt, September ist der Bauantrag.
Spannendes Ding. Und wenn man jetzt mal auf die Gestaltung nochmal kommt, würdest du sagen, dass dein Büro also eine Gestaltung hat, die immer wieder erkennbar ist? Oder sagst du, nee, wir gehen auf jedes Projekt individuell ein und versuchen mit dem Ort eine eigene Architektursprache zu entwickeln? Wie ist da dein Ansatz? Also es gibt ja viele Architekten, die eben ähnlich wie, ich will es jetzt nicht schlecht machen, aber ähnlich wie McDonald's, einfach so, wo man weiß, das ist jetzt dieser Architekt. Habt ihr sowas oder sagt ihr, nee, wir machen da jedes Mal was Neues?
Ob es immer was Neues ist, weiß ich nicht, aber ich würde mal sagen, wir sind jetzt nicht so, dass wir einen formalen Ansatz haben, den wir immer in allen Projekten durchsetzen wollen oder der immer wieder kommt. Ich würde sagen, wir haben eine Bürophilosophie, die wir versuchen, in unseren Projekten umzusetzen. Und diese Bürophilosophie sagt nicht, das muss immer ein rundes Fenster oder immer ein eckiges Fenster sein oder wir bauen nur mit Stein oder Beton. Es ist letztendlich die Auseinandersetzung mit dem Ort. Es ist die Auseinandersetzung mit dem Inhalt, mit der Aufgabe, die wir haben. Und daraus versuchen wir, immer vor dem Hintergrund, dass wir schon versuchen, mit unseren aktuellen Projekten das Thema der Nachhaltigkeit, der ressourcenschonenden Bauweise, Cradle to Cradle, also die Elemente auch wieder in den natürlichen Kreislauf zurückführen zu können. Das sind, würde ich eher sagen, Bürophilosophische oder Ansätze unserer Bürophilosophie, die wir versuchen, immer wieder umzusetzen. Da würde ich uns eher verorten und nicht in der formalen Sprache.
Also ist ja super interessant, ne? Also gerade Cradle to Cradle, gibt es auch eine Art Upcycling und kann man in 100 Jahren jetzt den sogenannten Treetop Tower wieder auseinanderbauen und Streichhölzer draus machen oder Stühle?
Ob man Streichhölzer draus machen kann, weiß ich nicht, aber wir haben versucht, dass die Verbindungselemente, also dass es keine geklebten Elemente gibt, sondern sehr gut, dass sie gesteckt werden, dass sie entsprechend verankert werden. Und natürlich gibt es auch mal gewisse Stahlwinkel, die braucht man einfach bei so einem großen Gebäude. Und Holz kann enorm viel. Und Holz, man denke nur an Fachwerkhäuser, auch nach 100, 200, 250 Jahren, das Holz steht da einfach.
Die sind aber auch keine 16 Geschosse hoch.
Die sind keine 16 Geschosse hoch, aber wir haben uns natürlich auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten enorm weiterentwickelt, was das Thema Holz angeht. Holz-Leim-Verbindungen und Holz-Brettschichtträger, alles das, was es da gibt. Also wir können mit Holz enorm viel bauen. Von daher würde ich sagen, wir haben auch versucht, dass wir recyceltes Aluminium benutzen in den Fassadenpaneelen, dass wir die Decken und die Stützen wieder, wie gesagt, auseinanderbauen können. Man schafft es nicht, dass man ein Gebäude, oder in diesem Fall haben wir es halt da noch nicht geschafft, dass man ein Gebäude komplett zu 100% zurückbauen kann und dann ist es weg und ich baue es woanders wieder auf. Aber wir haben eine enorme Vorfertigung, auch was das Thema der Fassade angeht. Und selbstverständlich, wenn man das Gebäude wieder zurückbauen würde, aus welchen Gründen auch immer, wäre es möglich, diese enorm vielen gleichen Fassadenelemente an anderer Stelle vielleicht wieder einzubauen. Das ist schon alles möglich.
Wie ist es denn von der Bauzeit her? Also ihr habt alles vorgefertigt, ihr habt keine, oder ja, im Kern habt ihr natürlich auch Trocknungszeiten, aber ist da ein signifikanter Unterschied zwischen einer konventionellen Bauweise, würdest du das sehen, oder sagst du, nee, weil wir den Kern auch machen müssen, ist es in etwa gleich?
Also ich würde sagen, dadurch, dass wir einen relativ einfachen Grundriss haben, ne? Wir haben einen rechteckigen Grundriss, der jetzt über alle Geschosse gleich ist. Wir haben eine enorme Vorfertigung und das Gute beim Holzbau ist, wenn die Elemente vor Ort sind, die ja alle in der Regel CNC gefräst sind, die passen auf den Millimeter. Das heißt, wir haben nicht die Thematik wie beim normalen klassischen Bauen, dass man, ich habe den Rohbau fertig hergestellt und dann kommt der Fassadenbauer, misst seine Fensteröffnung auf, damit er dann entsprechend seine Fenster anpasst, sondern parallel zum Einbau der Holzdecken, der Stützen, vielleicht auch sogar schon vorher, kann die Produktion der Fenster beginnen, weil die Abmessungen einfach exakt vorgegeben sind. Und dann geht es relativ zügig. Wir müssen das Gebäude auch nicht einrüsten, um die Fassadenelemente zu bauen, sondern das wird alles über Kran direkt an die Fassade gebaut, montiert, festgesetzt. Das sind vorgefertigte Elemente, 2,70 auf 3,50 Meter. Und die werden dann zack, zack, zack nebeneinander, übereinander gesetzt. Das heißt, wir sind dort deutlich schneller.
Was für ein Faktor kann man da irgendwie so aus dem Bauch raus sagen, 30% schneller, oder würde es sich da trauen, wert zu sagen?
Also vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, dass man nicht weiß, komme ich exakt zu dem Zeitpunkt, wann ich es brauche, an meine Materialien dran. Wir wissen, was gerade draußen aktuell los ist. Tagespreis, aktualisierte Einkaufspreise für Materialien. Ich würde aber sagen, wenn wir flott durchziehen können und auch alle Materialien und Logistikabläufe eingehalten werden können, dann würde ich mal sagen, sind wir locker 20-25% schneller. In der heutigen Zeit, Baustellen, Einrichtungen und, ist auch ein enormer Faktor.
Jetzt gerade zu den Materialien, das ist ja interessant. Also wenn ihr CO2 einspart durch Holzbau und dann das Holz aber aus Kanada liefern lasst, dann ist das ja wieder kontraproduktiv. Woher kommt denn euer...
Wir lassen es aber nicht aus Kanada liefern. Es war ja eine Zeit lang so, deswegen war der Holzpreis ja auch in Deutschland und Europa so enorm in die Höhe geschnellt, dass die Amerikaner sehr, sehr viel Holz hier in Europa eingekauft haben, wir das nach da drüben verschifft haben und wir dann zu dieser Zeit gemerkt haben, wow, der Holzbau läuft ja auch gerade in Deutschland heiß, wir haben jetzt einfach kein Holz. Wir haben in diesem Fall es versucht und auch geschafft, dass wir regionales Holz hier benutzen und einkaufen. Das muss jetzt nicht hunderte, tausende Kilometer verschifft werden. Ob jetzt der LKW schon als E-Truck das Holz liefert, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Aber das wäre dann vielleicht noch so der nächste Schritt. Aber zumindest sind wir lokal mit lokalen Holzlieferanten und Herstellern jetzt in den Abstimmungen. Und das soll dann auch entsprechend so umgesetzt werden.
Okay, lokal heißt, das Holz kommt quasi aus Lüneburg.
Naja, Lüneburg vielleicht nicht ganz, aber ich würde mal sagen, es ist schon in einem Umkreis so, dass man sagen kann, wir sind hier auf einem sehr guten, nachhaltigen Weg unterwegs.
Sehr gut.
Also, wenn ich mir jetzt nochmal die Projektentwicklerbrille aufsetze, dann geht es dem ja immer um drei große Themen oder auch die Projektsteuererbrille aufsetze. Das ist einmal sind die Termine, die Zeit, Bauzeit, darüber haben wir gerade gesprochen. Das zweite ist die Qualität, darüber haben wir auch schon ein bisschen gesprochen, dass du gesagt hast, das ist viel genauer durch die Vorfertigung. Und das dritte ist natürlich Kosten. Eins der wichtigsten Themen. Wie schneidet da der Holzbau im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten ab? Ja, weil also, hauptsächlich wird ja in Stahlbeton gebaut, Stahlbetonskelette mit vorgehängter Fassade, zumindest im Bürobau. Welche Argumente gibt es da dafür und dagegen grundsätzlich im Holzbau und natürlich auch speziell bezogen auf die Kosten?
Also wir haben ja so ein bisschen Vergleichswerte, weil wir ja nun schon diverse Holzbauprojekte realisiert haben. Entweder reine Holzbauten, dann ist es eher das Thema Wohnungsbau gewesen, oder eben so wie hier Holz, Stahlbeton, Holzhybrid. Ich würde sagen, das ist natürlich auch mal so ein bisschen projektspezifisch. Wenn es ein Gebäude ist, was eine relativ einfache Geometrie hat, dass man relativ einfach und immer wiederkehrende Elemente hat und je mehr Geschosse in diesem Fall, umso besser ist es dann, dann würde ich sagen, sind wir auch in diesem Fall trotz der aktuellen Preisentwicklungen immer noch deutlich günstiger, nee, nicht deutlich, aber sind wir günstiger als beim klassischen Stahlbetonbau. Wir haben eine deutlich reduzierte Baustelleneinrichtung. Wir sparen uns dieses ganze Einrüsten eines 16-geschossigen Hochhauses. Wir haben eine enorme Vorfertigung. Wir sind losgelöst von Witterungszeiten, was die Vorfertigung der Fassadenelemente, der Holzelemente angeht. Wir haben den Terminplan so gesetzt, dass wir den Stahlbetonkern in einer Jahreszeit bauen, in dem es nicht Frost geben wird. Das heißt, wir können das Ding nach bestem, also wenn es sich so entwickelt, dann auch in eins durchziehen, nicht im Winter bauen. Und dann kann ich sehr schnell diese Geschosse durchziehen und einbauen. Also das sind ein paar Stützen pro Geschoss, die Deckenplatten, Unterzüge. Die Firmen sind enorm schnell. Also da würde ich sagen.
Okay, also du hast gesagt, ihr seid, wenn man jetzt von Modulbauweise, also das heißt, wenn wiederkehrende, wiederholende Elemente da sind, seid ihr auf jeden Fall günstiger als Stahlbetonbau.
Ja.
Was eigentlich in der Regel für ein Bürogebäude spricht, diese Wiederholung. Um wie viel günstiger? Gib uns einen Prozentsatz. Aus dem Bauch raus ist natürlich schwierig, ich weiß, aber aus dem Bauch raus würdest du sagen, sind es jetzt 1,5% oder sind es eben 12% oder 15% oder 20%?
Da wir, kleines bisschen ausgeholt, da wir ja aktuell auch so dieses Thema haben, die Firmen lassen sich ja momentan in dieser Situation auch so Preisgleitklauseln in ihre Verträge reinschreiben. Das heißt, tagesaktuell kann ich mein Holz dann nur einkaufen oder mein Stahl oder mein Stahlbeton. Das heißt, da fällt es mir ein bisschen schwer. Aber ich würde schon sagen, dass wenn alles glatt läuft und wir gut verhandeln, dann sind es schon bestimmt so die 10-12% bei diesem Projekt, weil wir sehr reduzierte Elemente auch haben. Wir haben die Deckenplatten, wir haben die Stützen und wir haben die Unterzüge. Das ist es. Und das kann man im Werk, ich weiß nicht, wie viele wir davon im Einzelnen brauchen, aber das kann man sehr wunderbar, sehr schnell vorfertigen.
Und warum baut dann nicht jeder in Holz, wenn es 10-12% günstiger ist? Weil sie irgendwie noch ein bisschen Angst davor haben? Oder glaubst du, dass das auch eventuell zu einem Trend werden kann oder noch zu einem stärkeren Trend?
Ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Philosophie, dass man sich auf diese Dinge auch einlassen muss. So die klassischen Baufirmen auch, die über 100 Jahre gewachsen sind, die müssten sich letztendlich dann ja auch in ihrer kompletten Fertigung, Vorfertigung einfach drehen, extrem drehen und umstellen. Da würde ich sagen, das ist ein bisschen, das dauert ein bisschen. Bei den Projektentwicklern, bei den Bauherren würde ich sagen, bei den Großen ist es längst angekommen. Es gibt die Themen der Nachhaltigkeit, des ressourcenschonenden Bauens. Es gibt ja fast kein Projekt mehr, wo man sagt, ist mir alles egal, ich baue, was ich will. Also man braucht einfach schon auch so ein bisschen so, man soll schon merken, auch ich als Projektentwickler habe die Zeichen der Zeit erkannt und wir bauen so. Letztendlich gibt es aber auch immer noch Projekte, die sind so komplex in ihren Abmessungen, Dimensionierungen, wo ich mit dem Holz einfach an meine Grenzen stoße. Und es wird nicht so sein, dass man zukünftig alles in Holz bauen wird. Aber ich glaube, mit einem Großteil dessen, was jetzt ja auch schon angeschoben wurde, kann man enorm viel dazu beitragen, um CO2 einzusparen, um Materialien einzusparen, um weniger Energie zu verbrauchen, und. Also ich glaube, es setzt sich immer weiter durch. Und wenn man mal so schaut, wie viele Entwickler, wie viele Architekten in Holz planen und bauen, nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, etc., da sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr weit. Aber ich glaube auch, dass viele kleinere Entwickler und auch Baufirmen sich dieser Aufgabe stellen müssen, weil sonst wird es für die schwierig, Akzeptanz zu bekommen für die Art und Weise ihres Bauens und ihrer Projekte.
Ich würde jetzt gerne so ein bisschen über Hammer Brooklyn beziehungsweise auch über das Branding und Naming von dem Treetop Tower sprechen. Hast du eine Geschichte? Warst du dabei, als Hammer Brooklyn entstanden ist, das Naming? Ist das aus der Szene heraus entstanden? Also früher gab es da ja auch schon eine gewisse alternative Szene auf dem Gebiet und wie ist Hammer Brooklyn entstanden und wo kam es zu dem Projekt beziehungsweise zu dem Ensemble, dass da jetzt eine Start-up-Szene etabliert werden soll?
Wann sich dieser Gedanke genau in den leitenden Köpfen hier in Hamburg bei Art Invest festgesetzt hat, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber es gab diese Idee dieses Grundstücks, dieses Areals, welches dann von Art Invest gekauft wurde. Und es gab den Ansatz Hammer Brooklyn kam so ein bisschen daher. Es gab im Jahr 2015 in Mailand die Expo. Mhm. Wir hatten sie in Hannover und weltweit ist sie immer mal vertreten. Und dort gab es den amerikanischen Pavillon. Der Veranstaltungsraum, Ausstellungsraum war. Und diesen Pavillon hat Art Invest gekauft. Hammer Brooklyn, Amerika, New York, Aufbruch, Loft Factory, Architektur. Die haben den gekauft, haben den komplett demontiert in alle Einzelteile. Stahlbau, Deckenplatten, Stützen, Fassadenelemente, alles. Katalogisiert, wurde eingelagert, wurde nach Hamburg verschifft. Und wurde als erster Baustein von diesem Digital Campus Hammer Brooklyn dort wieder aufgebaut. 1:1 mit einer etwas anderen Fassade und zusätzlichen ergänzenden Elementen hinsichtlich Brandschutz, damit es dann dort eben als Ausstellungsraum, Start-up, E-Hub und so weiter dann eben in Benutzung gehen kann. Unter anderem haben wir diesen Wiederaufbau eben auch begleitet. Das war eben eines der großen Projekte. Dieses Projekt steht schon, ist dort jetzt schon in Benutzung. Teil 2 wird der Turm sein, Treetop Tower. Und Teil 3 wird dann der Digital Campus dahinter sein. 3 Gebäude von anderen internationalen Büros. Und das alles zusammen ist Hammer Brooklyn, soll so dieses pulsierende Herz sein für dieses Areal, für diesen Bereich, wo dann ganz viele Startups aus unterschiedlichen Bereichen, Forschungseinrichtungen und zusammenkommen sollen, um eben in diesem Bereich zu forschen, sich zu präsentieren, auszustellen, zu arbeiten. Das soll wirklich so ein Campus werden, der richtig lebendig sein soll und der als Leuchtturmprojekt weit über Hamburg hinaus dann eben auch seine Strahlkraft erzeugen soll.
Kurze Zwischenfrage für mich als Nicht-Hamburger und Münchner, also Hammer Brooklyn, also der erste Wortteil Hammerbrook oder
ist Hammerbrook?
Hammerbrook ist ein Ortsteil hier.
Ist ein Ortsteil, war früher ein sehr, sehr lebendiges Viertel und dann wurde es so ein bisschen in etwas gesichtslose Büroarchitektur und so verlassene Restorte und über 30, 40 Jahre hat man das nicht so richtig verfolgt. Da gibt es den Großmarkt mit einer sehr, sehr schönen Architektur, steht auch unter Denkmalschutz. Und da eben als Schnittstelle zwischen der neuen Hafen City, die ja entwickelt wird, Hammerbrook, Hammer Brooklyn, als alter Teil von Hamburg, dazwischen soll dieser neue digitale Campus diesem ganzen Bereich zu neuem Leben verhelfen.
Also das Naming ist ja tatsächlich genial. Also gerade unter den, das bringt ja die Story quasi schon auf den Punkt. Also wen es fokussieren soll, wen es ansprechen soll, die Startups, Brooklyn und die ja, Nähe auch zum Wasser. Das ist Hut ab, also von den Leuten, die auf diese Idee kamen.
Also das Branding finde ich auch super. Wie gesagt, hätte ich auch vielleicht gerne selbst entwickelt. Aber ja, es stimmt schon. Es ist von langer Hand seit dem Jahr 2015 kontinuierlich weiterverfolgt worden. Und wie gesagt, jetzt starten wir mit dem zweiten Baustein des Turmes, der direkt an der Wasserkante stehen wird. Der dann, wo man dann vom obersten Stock, oben ist ja so ein bisschen auch diese besondere Holzkrone als Abschluss dieses Gebäudes mit so auskragenden Holzträgern und einer, ich sag mal, Zickzack-Fassade, sodass man oben eben auch raustreten kann. Das ist dann Veranstaltungsbereich, Lounge, Konferenzbereich. Und von dort oben haben Sie einen genialen Blick komplett über Hamburg. Elbphilharmonie, Rathaus, Hafen City, alles das, was es dort schon gibt und das, was sich in den nächsten 10, 15 Jahren dort entwickeln wird und realisiert werden wird, das ist schon eine geniale Lage. Und vor ihnen schimmert das Wasser und dann Oberhafenquartier, das ist auch so ein kreatives Quartier. Die Lage ist schon fantastisch.
Und gibt es, also funktioniert das? Gibt es schon Mieter, Mietinteressenten für den Treetop Tower?
In der Vermietung, in der Vermarktung sind wir als Architekten natürlich nicht so wirklich involviert. Aber wir haben ein flexibles System entwickelt für die Geschosse, sodass man dort unterschiedlichste Arbeitswelten, sage ich mal, auch realisieren kann. Und da bin ich mir sicher, dass Art Invest da auch schon in der Vermarktung, Vermietung ist. Also es sind entsprechende Broschüren schon erstellt worden. Ich glaube, das läuft und ich bin mir sicher, so wie auch dieser Bauteil 1, dieser Pavillon jetzt auch schon vermietet ist, voll vermietet ist mit diversen Nutzern, bin ich mir sicher, dass man auch diesen Treetop Tower ohne Probleme voll bekommt.
Ja, glaube ich auch.
Dieses Wort Treetop Tower, woher kommt das? Wie war da die Kreation?
Also es gab verschiedene Namen im Vorwege. Ich glaube, das, was ich eben schon sagte, und ich habe jetzt leider kein Bild, was ich zeigen kann, aber Treetop, es gibt oben in diesem obersten Geschoss gibt es diese Holzbaum-Tragstruktur, dieses auskragende Element. Ich habe diese gebündelten Stützen in der Mitte und dann geht dieses Tragwerk wie so Baumarme nach außen, hält die Fassade, trägt das Dach. Und das sieht man, da das auch ein überhöhtes Geschoss ist mit 4,50 Meter, 5 Metern, ist diese Konstruktion auch von weit weg sichtbar. Und das ist quasi so die Krone, der Abschluss dieses Gebäudes. Und die Marketingabteilung hat sich dann diesen Namen Treetop Tower ausgedacht. Und ich glaube, ist auch ein Wort, was hängen bleibt. Und wenn es steht und man von unten diese baumartige Konstruktion sieht, ist das, glaube ich, auch nachvollziehbar oder man kann verstehen, wo der Name herkommt.
Jörn, ich glaube, wir kommen zur vorletzten Frage, oder? Ich bin Münchner. Was ist dein heißer Tipp in Hamburg als Restaurant-Tipp für heute Abend?
Also wir haben es nicht abgesprochen. Ich muss kurz drüber nachdenken. Leider gehört mir das Restaurant nicht, aber ich finde es sehr schön, sowohl von der Atmosphäre als auch vom Essen. Ich könnte vorschlagen, ihr geht ins Vienna. In Vienna ist es so, man kann nicht den Tisch reservieren. Wenn man dorthin geht und alles sollte belegt sein, setzt man sich an die Bar, nimmt einen Drink und dann kann man entweder vorne auf der kleinen Terrasse vorne oder im Gebäude oder im Restaurant essen. Das gefällt mir sehr gut. Und ansonsten bin ich der Meinung, kann man auch einen sehr guten Drink nehmen im Krug. Das
wäre dann für einen Absacker praktisch, oder?
Für einen Absacker, man kann auch dort essen. Also ich finde, es gibt ganz viele Varianten. Ich bin ja jemand, der gerne auch mal auf der Suche ist nach neuen Lokalitäten. Aber es gibt so Lokalitäten, wo man immer wieder hingeht. A, weil man den Wirt mittlerweile kennt und das macht besonders viel Spaß. Und weil es Essen schmeckt und weil es einfach von der Atmosphäre richtig gut ist und es nicht unbedingt so dieser große Name sein muss, wo man sich dann vielleicht nicht so richtig wohlfühlt. Also eher klein und nett und so ein bisschen intimer, für tolle Gespräche, tolles Essen, das wäre so mein Tipp. Mhm.
Das kann ich nur unterstreichen. Also wie gesagt, es ist nicht abgesprochen, aber mit Ole vom Krug war ich auf der Schule.
So klein ist die Welt. Perfekt, perfekt, ja.
Ja, super. Dann würde ich abschließend nochmal die immer wiederkehrende Frage stellen. Was träumst du? Von welchem Projekt träumst du? Was würdest du gerne irgendwann in Zukunft noch umsetzen, was du noch nicht umgesetzt hast? Gibt es ein, weiß ich nicht, 100-stöckiges Holzhaus oder was ist dein absoluter Traum als Architekt, was du irgendwann mal umsetzen möchtest?
Also ich glaube, man muss jetzt, wenn man ein Hochhaus gebaut hat mit 16 Stockwerken oder 20, habe ich jetzt nicht das Gefühl, ich müsste jetzt noch ein 100-stöckiges Hochhaus bauen. Ich finde, man muss nicht immer nach noch größer, noch höher streben. Gerade in unserer heutigen Zeit vielleicht ist mal so ein bisschen, ne, mal so zur Ruhe kommen, auch nicht so schlecht. Mich reizen dann eher nochmal so die kleineren Sachen, die so ein bisschen anders sind. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, wie verändern sich gerade in unserer Zeit so die Dinge. Ich würde gerne mal so ein, klingt jetzt vielleicht total banal, aber ich würde gerne mal so ein Ensemble von Floating Objects so entwickeln, wohnen, arbeiten auf dem Wasser, sich nicht ortsgebunden zu fixieren mit seinem Haus, sondern vielleicht kann ich auch mal irgendwo in den Niederlanden andocken oder vielleicht kann ich auch mal da sein. Das fände ich irgendwie so wie was Cooles. Also ich bin auch jemand, der sehr sesshaft ist und ich bin schon sehr lange in Hamburg, aber das fände ich wäre nochmal was Cooles. Aber nicht jetzt so ein Hausboot, sondern wirklich so schon anders auch. So.
Also ein ganzes Ensemble.
So ein ganzes Ensemble, was sich vielleicht auch so ein bisschen selbst versorgt. Also wirklich autark sein.
Also aber eine AIDA.
Ja, nee, vielleicht eine Arche Noah, vielleicht eher eine Arche Noah, aber nicht mit Tieren, also vielleicht auch Tieren, aber eher, aber eher dann architektonisch anspruchsvoll. Und vielleicht gibt es dann da auch den Leuchtturmpunkt mit 10 Stockwerken, aber vielleicht gibt es dann auch das kleinere Ensemble. Das, ich weiß nicht, ich bin so ein Fan so von so Endzeitfilmen. Ja, finde das irgendwie ganz spannend, aber nicht als Dystopie, sondern eher so als positives Element, dass man eben nicht immer größer, schneller weiterstreben muss, sondern dass man sich vielleicht auch mal auf solche Dinge fokussiert und dann eher so etwas entwickelt, was eine enorme Qualität haben kann, sowohl für die Menschen, die dort leben, als auch architektonisch, als auch materiell. Das würde mich reizen, weil es was ganz anderes ist als ein Bürogebäude, 100, 120 Stockwerke.
Tolle Vision, sehr tolle Vision, finde ich.
Mhm. Hätte ich jetzt auch gar nicht damit gerechnet.
Ja, vielen Dank, Jörn. Vielen Dank für das Gespräch und wir werden dich bestimmt bald wieder einladen, wenn die AIDA oder das schwimmende Ensemble dann wirklich umgesetzt wird.
Ich danke auch, hat sehr viel Spaß gemacht, sehr kurzweilig und ja, ich freue mich, wenn man sich das nächste Mal über den Weg läuft. Und vielleicht sehen wir uns bei Ole auf den Absacker oder zum Essen. Also
heute Abend.
Von daher, ja, vielen Dank an euch.
Ja, Jörn, vielen Dank.
Das war Make It Real, dein Immobilienpodcast. Eine Produktion von Brand Bandits. Redaktion Denise Kelm. Sprecher Yannick Reutershahn. Tontechnik und Schnitt Chris Wachsmuth.